Guten Morgen, ich möchte herzlich grüßen von meiner Frau. Sie wäre wirklich gerne gekommen, aber es geht überhaupt nicht. Also sie ist nicht nur ein bisschen krank, sondern ja, sie braucht meine ganze Fürsorge heute den ganzen Tag. Und ich bin dankbar für eure Gebete. Und ja, ich möchte mich bedanken bei Jeff und Linda. Wir hatten eine gute Zeit zusammen. Nicht ganz gesund alle, aber doch sehr fröhlich in all dem. Und ich möchte mich bedanken bei allen, die gestern das Seminar unterstützt haben. Da haben viele geholfen. Ich war erstaunt, wie wir am Schluss so zusammengearbeitet haben und die Räume wieder schnell umgestaltet haben und hergerichtet für heute Morgen. Das war wunderschön. Gestern hatten wir uns ja zum Seminar getroffen. Die Themen wurden schon gesagt: Kinder positiv Grenzen setzen und die Vermittlung biblischer Werte. Das waren beides wichtige und spannende Themen. Das war eine sehr intensive und sehr schöne Zeit gestern. Und wir freuen uns immer, wenn junge Familien großes Interesse daran haben, Kindererziehung nach der Bibel darüber nachzudenken, wie man das tut und was man da beachten kann und welche Hilfen es im Wort Gottes gibt. Das macht uns Großeltern große Freude, wenn junge Familien so eine Gesinnung haben und sich dafür interessieren. Heute möchte ich über ein schönes Thema reden, habe ich mir vorgenommen, weil Sonntag ist: harmonische Familien und harmonisches Gemeindeleben. Sicher ein schönes Thema, aber die Frage, ist das auch spannend? Was denkt ihr, ist das spannend? Ich will euch erklären, warum ich das spannend finde. Das ist unsere Familie. Wir haben 20 Menschen, eine christliche Familie. Und wir möchten alle miteinander dem Herrn Jesus nachfolgen. Wir wissen um sein Wort. Wir haben Erfahrungen gemacht im Herrn. Und wir wissen aber auch, dass all das angefochten ist durch viele Dinge. Und darum denken wir in unserer Familie viel über die Familie und auch viel über Gemeinde nach. Und manchmal reden wir auch darüber. Spannend, manchmal auch etwas kontrovers. Manchmal denken wir an viel Segen, den wir erleben, an frohe gemeinsame Stunden in der Familie und in der Gemeinde, an freudiges Feiern, an gemeinsames Singen, an gemeinsames Beten, an schöne gemeinsame Spaziergänge, an persönliche Gespräche, manchmal tief, manchmal alltäglich. Ein andermal denken wir aber auch an Schwierigkeiten, an Missverständnisse, an unausgesprochene Konflikte, an unbedachte, verletzende Äußerungen, an unterschiedliche Haltungen und Handlungen. Und ja, da denken wir gerne darüber nach, wie Gott sich das vorstellt in Ehe und Familie. Und ich möchte einen Gedanken von gestern wiederholen, was Gott zu uns sagt. Gottes erste Absicht mit uns Menschen ist, er hat uns als unser Schöpfer zu seiner Ebenbildlichkeit erschaffen. Wir lesen 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott schuf uns und auch unsere Kinder nach seinem Ebenbild. Das ist auch der wichtigste Unterschied zwischen biblischer Erziehung und säkularer Erziehung. Biblische Erziehung hat Gott zum Vorbild, Gott der Anfang, Gott der Maßstab, Gott das Ziel. Biblische Erziehung hat Gott zum Vorbild. Säkulare Erziehung hat den Menschen zum Vorbild. Der Humanismus betont das Edle im Menschen. Und wir haben nachgedacht, warum ist es besser, Gott zum Vorbild zu haben, als den Menschen. Das war wichtig. Weil Gott ohne Fehler ist und weil der Mensch dadurch seine Fehler erkennt. Der Humanismus hilft dem Menschen in seinen dunklen Zeiten nur ganz wenig. Und wir haben auch gesagt, weil Gott immer derselbe ist und derselbe bleibt. Der Mensch kommt bei ihm nicht so schnell auf die schiefe Bahn. Wenn ich mich daran erinnere, was in meiner Jugend in unserem Land normal war, menschlich normal und was heute normal ist, dann ist das etwas ganz anderes. Und dann merke ich, wie leicht Menschen auf die schiefe Bahn kommen können. auf eine Abwärtsbahn. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott als Vorbild haben, weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Gott lebt Gemeinschaft und er hat uns Gemeinschaftsfähigkeit geschenkt. Gott ist gerecht und heilig und er hat uns ein Gewissen geschenkt, damit wir Verantwortung übernehmen können. Gott denkt und redet und er hat uns Sprache geschenkt und Denkvermögen. Das haben wir als einziges Lebewesen auf der Erde, dass wir sprechen lernen können, dass wir dann konkret und komplizierter denken können dadurch. Gott schuf das ganze All und er gab uns seine Kreativität. Gott hat Emotionen und er gab uns das Vermögen zu fühlen. Und die Frage ist, was macht der Mensch mit diesen guten Gaben Gottes? Nutzt er sie positiv für Gott, für sich, für seine Mitmenschen oder missbraucht er sie sehr oft und zerstört das Werk Gottes? Die Bibel sagt uns, seit dem Sündenfall missbraucht der Mensch alle Gaben, mit denen Gott ihn ausgerüstet hat. Und zerstört dadurch oft sich selbst, seine Familie und auch sein Umfeld. Und wenn wir diese Tragödie wirklich verstehen, dann können wir ermessen, wie sehr die Sünde des Menschen Gottes Werk verändert hat, verzerrt hat, kaputt gemacht hat. Und wenn ich darüber nachdenke, ahne ich auch, wie groß das Problem Gottes mit der Sünde sein muss. Wie zornig er manchmal drauf sein kann, wie wütend über sie er sein muss, weil sie sein Schöpfungswerk zerstört hat und aus seinen Menschen ein Zerrbild gemacht hat. Und dann kam Jesus Christus, der Sohn Gottes, in die Welt. Er, das reine, sündlose Ebenbild Gottes. Und dieser Christus nahm allen Zorn und alle Strafe auf sich. Er musste dafür leiden und sterben, hat sich geopfert, damit wir Menschen Vergebung und Reinheit erfahren dürfen und wieder neu beginnen dürfen, neu mit Gott leben können. Unser biblisches Erziehungsziel ist, dass unsere Kinder all das Wertvolle, was Gott ihnen geschenkt hat, nicht zerstörerisch einsetzen, nicht verkehrt einsetzen, sondern positiv für Gott, für ihr eigenes Leben und für ihre Mitmenschen. Und das tut der Mensch seit dem Sündenfall nicht mehr automatisch. Wir müssen es lernen. Wir müssen es wollen. Und wir brauchen die Erlösung von Jesus Christus, um es überhaupt zu können. Und darum ist es für jeden von uns wichtig, dass wir über harmonisches Familienleben und harmonisches Gemeindeleben nachdenken. Für uns als Menschen ist Familie und für uns als Gläubige ist Gemeinde sehr wichtig. Und darum möchten wir heute ein wenig darüber forschen, wie Gott Familie und Gemeinde meint, was wir lernen können von ihm für unseren Weg. Ich möchte Familie und Gemeinde zusammen betrachten, weil diese beiden Bereiche so viel gemeinsam haben. Ich möchte einmal die Gemeinsamkeiten nur aufzählen. In Familie und Gemeinde wird man hineingeboren. In die Familie natürlich, in die Gemeinde geistlich. In der Familie und in der Gemeinde gibt es einen Vater, gibt es Eltern und Kinder. In der Familie und in der Gemeinde gibt es Geschwister. In der Familie und in der Gemeinde gibt es eine Hochzeit. Für die Gemeinde die Hochzeit des Lammes und die anderen Hochzeiten kennt ihr ja in eurem Gemeindeleben. In Familie und Gemeinde gibt es Hausgenossen. Und in Familie und Gemeinde gibt es Wachstum, gibt es Entwicklung, gibt es Reife vom Unmündigen zum Mündigen zur Reife in Christus. Das sind so viele Gemeinsamkeiten, so viele Parallelen. Und Gottes Wort zeigt uns das, dass wir das als Einheit verstehen. Gott hilft uns immer wieder mit Beispielen aus der Ehe und aus der Familie, damit wir das Leben in der Gemeinde, in seinem Reich besser verstehen. Und er hilft uns immer wieder mit Beispielen aus der Gemeinde, aus seinem Reich, damit wir das Leben in der Ehe und in der Familie besser verstehen und lernen, christliche Familie harmonisch zu leben. eine Schlüsselstelle in Gottes Wort, die uns diese Zusammenhänge klar macht, ist der Epheserbrief Kapitel 5 und 6. Da wird das ganz oft so mal über das eine, mal über das andere im Zusammenhang geredet. Und Gottes wichtigstes Vorbild für Gemeinde und für Familie ist sein geliebter Sohn Jesus Christus, unser Herr Jesus Christus. Die Liebe, die wir an ihm erkennen, von ihm lernen, ist wichtig für unser Familienleben und ist wichtig für unser Gemeindeleben. Diese Liebe ist die Quelle, aus der dieses Leben quillt. Und darum möchte ich heute über diese Liebe Jesu in der Familie und in der Gemeinde nachdenken und einige Punkte sagen. Die Liebe, mit der Christus die Gemeinde liebt. Jetzt dürft ihr eure Bibel aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt. Wer keine hat, der verkaufe alles, was er hat und kaufe sich eine. Das ist wichtig. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Christi Hingabe ist das Vorbild für geistliche Liebe. Wie er sich erniedrigt hat und Mensch wurde, um den Weg zu Gott für uns zu ermöglichen, wie er Anklage und Spott und Kreuzestod ertrug, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Seine Hingabe ist Gottes Vorbild für uns, für unsere Ehe, für unsere Familie, für unsere Gemeinde. Es gibt in der Bibel etliche Familien, die Paulus hier im Epheserbrief nicht als Vorbild für uns nimmt. Werden etliche Ehepaare aufgezählt in der Bibel, zum Beispiel Adam und Eva, Isaac und Rebekka. Am Beispiel von Adam und Eva habe ich es verstanden, warum nicht. Warum hier Christus und die Gemeinde steht. Dass wir uns lieben sollen in der Ehe, wie Christus die Gemeinde liebt. Adam und Eva liebten sich. Aber das war ihnen wichtiger als Gott. Und sie brachen die Gebote Gottes und bezahlten es mit Gottes Ferne. Das ist so die normale Allerweltsfamilie, die lebt wie Adam und Eva. Das sind zwei Menschen, die lieben sich und die wollen diese Liebe auch genießen. Und sie vergessen ganz oft darüber, was Gott ihnen in der Familie noch schenken möchte. Christi-Liebe ist nicht so. Christus liebt uns mit dem Ziel, dass seine geliebte Gemeinde alles bekommt, was Gott ihr an Segnungen schenken möchte. Die Gemeinschaft mit Gott, Heiligung, ewigen Segen, harmonisches Familienleben, harmonisches Gemeindeleben. Das Ziel Christi ist, dass wir das alles bekommen, dass wir das alles haben dürfen. Und dieses Ziel der Liebe Christi ist wichtig für uns alle, damit wir darüber nachdenken, was ist denn das Ziel unserer Liebe? Was ist das Ziel meiner Liebe? Ist das Ziel meiner Liebe, dass mein Partner, unsere Kinder, meine Glaubensgeschwister alles bekommen, was Gott ihnen an Segnungen schenken möchte, was Gott an Segnungen für sie bereithält? Gemeinschaft, Heiligung, Segen, Harmonie. Ist das Ziel meiner Liebe? Hier haben wir Männer die erste Verantwortung. Von Gott die erste Verantwortung, unsere Familie und in der Gemeinde mit dem Ziel zu lieben, dass Gottes Segen sich auf alle ausbreitet. Dass Gottes Segen für alle erfahrbar wird. Wir brauchen ein liebendes Herz, das sich danach sehnt, mit Menschen zu beten. Mit ihnen Gottes Wort zu betrachten, ihnen zu helfen in ihrem Dienst, damit Gott sie segnen kann. Die Frage ist immer, leben wir unsere Beziehung so wie Allerweltsbeziehung, wie Adam und Eva? Dann verlieren wir viele geistliche Dinge in der Gemeinde und in der Familie. Und es wird geistlicher Mangel herrschen. Oder leben wir unsere Beziehung wie Christus es liebt? Und dann kann sich Gottes Segen in der Familie und in der Gemeinde ausbreiten. Darum ist es ein wichtiger Punkt, diese Liebe, die wir von Christus lernen. Für die Ehe ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man als Ehepaar betet miteinander. Das möchte ich euch als einen Punkt ans Herz legen. Manchmal ist es schwierig, in der Ehe zu beten, aber es ist ungeheuer wichtig. Und wer hat die Verantwortung, dass das geschieht in einer Ehe, dass gebetet wird? Die Männer. Die Männer zuerst. Wenn in einer Ehe nicht gebetet wird, sind die Männer verantwortlich dafür, vor Gott. Ich bin manchmal müde und manchmal denke ich, ja, muss das jeden Tag oder jeden Abend sein? Und dann kommt es mir wieder, nein, ich habe die Verantwortung, dass es geschieht. Und solange ich diese Haltung habe, geschieht es auch. Geschieht es auch. Und das ist wichtig, damit wirklich nicht nur die menschliche Liebe zwischen mir und meiner Frau ist, sondern dass auch meine Frau alle Segnungen erhalten kann, die Gott für sie bereithält. Das sollte das Ziel meiner Liebe sein. Und auch bei den Kindern und Enkeln und allen Menschen, die man so erlebt. Die Liebe Christi soll uns erfüllen. Das Zweite, was wir lesen von der Liebe Christi, ist Epheser 5, Vers 27. Epheser 5, Vers 27. Damit er sie sich selbst darstelle als seine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Christi Liebe, das lernen wir hier, ist eine reinigende Liebe. Er starb für unsere Sünden, für uns als Familie und für die Gemeinde und er reinigt sie durch seine liebevolle Vergebung. Christi Liebe übersieht die Probleme und Sünden in unserer Familie, in unserem eigenen Leben nicht. Er deckt sie nicht zu, er verschweigt sie nicht. Denn das würde keinem Gläubigen helfen, sondern das würde ihr Leben schwächen und ihren Glauben schwächen. Und auch wir helfen unseren Lieben nicht, wenn wir Problematisches nur laufen lassen. Damit ist aber nicht gemeint in der Bibel, dass wir übereinander urteilen sollen, dass wir sagen sollen, ja, du bist zu lasch oder du bist zu inkonsequent oder du bist zu egoistisch. Vielleicht ist da etwas dran, vielleicht haben wir sogar recht. Aber ist das reinigende Liebe? Nein, wir zeigen dem anderen dann nur seinen Schmutz. Und das ist noch keine reinigende Liebe. Christus lehrt uns eine liebende Reinigung, die dem anderen nicht seinen Schmutz vorwirft, sondern ihm die geistigen Augen dafür öffnet, wie wunderbar es sein kann, wenn Christus ein Leben reinigt. Wenn Christus ein Leben rein und hell macht. Wie schön das ist. Wie wunderbar das sein kann. Und Christus ermutigt uns, seine Nachfolge, dadurch immer wieder, indem er uns dieses wunderbare Ziel vor Augen stellen, dass wir einmal fleckenlos vor ihm stehen dürfen. Dass er dieses Ziel hat, dass wir einmal ganz heilig und ganz tadellos sein dürfen. Ich kann mir das bei mir noch gar nicht vorstellen. Wirklich nicht. Aber Christus ermutigt mich dadurch. Mit diesem wunderbaren Ziel. Und mit reinigender Liebe können wir auch die Geschwister ermutigen, dass sie trotz ihrer Sünden und trotz ihrer Verletzungen nicht aufhören, nach einem heilen Leben zu streben. Und dass wir nicht aufhören, sie zu ermutigen, indem wir ihnen immer wieder Gottes wunderbares Ziel mit ihnen vor Augen führen und sagen, dass der Herr ihnen vergeben möchte, dass er ihr Leben heil machen möchte. Mit dieser reinigen Liebe können wir uns auch in der Partnerschaft ermutigen, damit wir trotz Versagen, was wir jeden Tag erleben und trotz Enttäuschung, nicht aufhören, Vergebung und Liebe zu leben. Wir sollten nicht aufhören, einander zu ermutigen, an Gottes wichtigen Zielen für unsere Ehe, für unsere Familie festzuhalten. Denn der Herr will uns eine gesegnete Partnerschaft schenken. Und mit reinigender Liebe können wir auch junge Menschen in der Gemeinde ermutigen, dass sie trotz ihrer Fragen, trotz ihrer Zweifel, trotz ihrer Versagen nicht aufhören, mit Christus zu leben, ihm nachzufolgen. Wir sollten nicht aufhören, ihnen zu sagen, welch wunderbares Ziel Christus für ihr Leben hat. Für ihr Familienleben, für ihr Gemeindeleben, Leben in Reinheit, in Harmonie, in wachsender Freude. Eine reinigende Liebe zeigt uns Christus. Das Dritte ist, Das war das Zweite. Ja. Das, man merkt, dass meine Frau fehlt. Also das klappt besser, wenn meine Frau da ist. Ich sage es ja dann auch. Okay. Christi Liebe ist wichtig für unser Leben. Wir lesen Epheser 5, Vers 23. Vers 29, Epheser 5, 29. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Christi Liebe ist eine versorgende Liebe. Christus nährt und pflegt seine Gemeinde. Was braucht die Gemeinde? Womit versorgt sie Christus? Wir brauchen sein lebendiges Wort als Brot, als Nahrung für unsere Seele. Wir brauchen seine göttliche, ewige Kraft, um im Alltag nicht müde zu werden, nicht verzagt zu werden. Wir brauchen seine guten, ewigen Gebote, damit wir unser Leben bewahrt und geführt leben können. All das und noch viel mehr tut Christus für seine Gemeinde, weil er sieht, was sie braucht. Wir, seine Nachfolger, wir haben alle große Defizite. Aber der Herr hält uns unsere Defizite nicht vor, sondern er hilft uns und er gibt uns, was wir brauchen. Versorgende Liebe fragt danach, was der andere braucht. Was mein Nächster, was meine Gemeinde, was meine Familie braucht. Das Gegenteil von versorgender Liebe ist, wenn ich den anderen wegen seiner Defizite grolle. Wenn ich ihn dafür verachte, wenn ich ihn beschimpfe für das, was er nicht kann. Für das, was er noch nicht gelernt hat. Für das, was er nicht tut oder nicht tun will. Grollt etwa eine Mutter ihrem Kind, weil sie ihm jeden Tag Essen zubereiten soll, weil es das selbst nicht kann? Nein, sie tut es jeden Tag. Das ist versorgende Liebe. Und die wird gerade dort dringend gebraucht, wo es Defizite gibt, wo es Schwächen gibt, wo es Unzulänglichkeiten gibt. Und darum, wenn du in deiner Gemeinde, in deiner Familie Defizite, Schwächen, Unzulänglichkeiten entdeckst, dann grolle nicht, verachte die Menschen nicht in der Familie und Gemeinde. Vielleicht bist du die Person, vielleicht bist du der Mensch, den Gott gebrauchen will, um diesen Defiziten, um diesen Unzulänglichkeiten abzuhelfen. Durch deinen Dienst, geistlich oder gar praktisch. Und wenn du bei einem Bruder oder bei einer Schwester in der Gemeinde Defizite und Schwächen und Unzulänglichkeiten entdeckst, dann grolle nicht, verachte nicht. Denke nach, was in dieser Situation versorgende Liebe wäre. Wie eine versorgende Liebe aussieht, die dem anderen gibt, was ihm fehlt. Und diese versorgende Liebe brauchen wir in der Familie und brauchen wir in der Gemeinde. Wir brauchen sie unser Leben lang. Als ich jung war, so 20, 30, da dachte ich, jetzt bin ich stark, jetzt bin ich unabhängig. Und je älter ich werde, desto mehr spüre ich, wie abhängig ich bin von versorgender Liebe, von Menschen, die mit versorgender Liebe mich umhegen, unsere Familie, meine Frau, mein Herr. Ich entdecke, dass das immer wichtig bleibt für mein Leben, dass der Herr mir versorgende Liebe schenkt. Das Vierte, das lesen wir im Petrusbrief. Petrus redet von einer rücksichtsvollen Liebe. Liebe, die Rücksicht nimmt auf die Schwachen, damit Einheit in Familie und Gemeinde entsteht. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Hier geht es wieder um das Gebet in der Partnerschaft. Es geht um eine rücksichtsvolle Liebe. Wir sollen lernen, rücksichtsvoll zu lieben. Gott hat uns in der Familie und in der Gemeinde zu einer harmonischen, tiefen Einheit erschaffen. Und diese Einheit, die Verantwortung für diese Einheit, gibt Gott immer den Stärkeren. Gibt Gott denen, die leiten. Ein Beispiel. Wir machen als Gemeinde eine Wanderung. Wir möchten möglichst zusammenbleiben. Wer muss Rücksicht nehmen, damit das funktioniert? Natürlich die Starken, die Schnellen, Wenn die das nicht tun, haben die Langsamen, die Schwachen, keine Chance. Und darum gibt Gott dem Adam, den Männern zuerst, den geistigen Auftrag, für diese Einheit zu leben. In ihrer Ehe, in ihrer Familie, in ihrer Gemeinde. Männer haben die Kraft zu tun, was ihnen passt. Klar. Aber wenn sie so handeln und wenn sie so leben, dann hat Einheit keine Chance. Weder in der Familie noch in der Gemeinde. Manchmal denken wir Männer, die anderen sollen sich ja an uns anpassen, dann kommt die Gemeinde am besten voran. Wir haben die besten geistlichen Gewohnheiten. Wir bringen die Themen, die interessant sind, die wichtig sind, für andere das Beste. Und die sollen das einfach übernehmen und mit mir Schritt halten und dann wird es schon gut. Aber Frauen und Kinder und Jugendliche, junge Menschen, von denen können dann manche nicht mithalten. Sie haben andere Probleme, andere Gaben, andere Interessen. Und die Einheit zerbröckelt und geht auseinander. Menschen, die schwächer sind, gibt es überall. Kleine Kinder sind schwächer als die größeren Geschwister. Kinder und junge Gläubige sind oft schwächer als erfahrene Gläubige. In der Erkenntnis, in der Übung, in der Erfahrung. Und in solchen Situationen ist rücksichtsvolle Liebe wichtig. Liebe, die Rücksicht nimmt um der Einheit willen. Und wenn Starke das nicht tun, entmutigen sie die anderen. Sie lassen sie oft traurig und mutlos zurück. Die Einheit ist gestört. Jeder geht seiner Wege. Ein wichtiges geistiges Prinzip in der Bibel ist, wer in der Autorität hinten ist, sollte in der Liebe immer ganz vorne sein. Denn kein Mensch kann überall der Hinterste und der Letzte sein. Ich will euch das als Beispiel erklären. Ein Beispiel. Unser jüngster Enkel, der Janis, 2,5, er glaubt, er hätte Autorität. Aber er hat keine. Er hat keine. Und ich als Opa mache ihm das auch manchmal klar, dass er keine hat noch. Aber in der Liebe und in der Rücksichtnahme ist er bei uns allen ganz vorne. Ganz vorne. Da ist er an den ersten Stellen. Immer wieder. Bei uns allen. Und das ist ein biblisches Prinzip. Wenn der Mann in der Autorität vorne ist, wer ist dann in der Liebe vorne? Die Frau. Wenn die Erwachsenen in der Autorität vorne sind, wer ist dann in der Liebe vorne? Die Kinder und die Unmündigen. Klar, das ist biblisches Prinzip. Dann wird Autorität gesund gelebt. Und das ist wichtig. Rücksichtsvolle Liebe ist wichtig in Familie und Gemeinde. Ist wichtig, wenn wir miteinander singen, wenn wir miteinander beten. Wir wünschen uns das doch in der Gemeinde und in der Familie, dass wir das miteinander tun dürfen. Und darum brauchen wir Liebe, die Rücksicht nimmt aufeinander. Rücksicht nimmt auf die Schwachen. Wir reden über die Liebe Christi und lernen von ihr. Wir lesen dann Titus 3, Vers 4 und 5. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, er uns errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Also wir haben die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes genossen. Christi unverdiente Liebe haben wir genossen. Wir haben kein Werk getan, das uns liebenswert gemacht hat, steht hier. Aber Gott hat uns mit seiner Liebe verändert, mit einer Liebe, die für uns unverdient war. Wir Menschen, wir machen oft Bedingungen für Liebe. Wenn du das und das tust, wenn du dich so und so verhältst, dann akzeptieren wir dich, dann können wir dich lieb haben, dann werden wir dich lieb haben. Natürlich ist es wichtig, dass wir an der Wahrheit, an Geboten Gottes festhalten. Richtiges muss richtig bleiben, Falsches muss falsch bleiben. Aber wenn das Bedingung für Liebe ist, dann wäre Gottes unverdiente Liebe an uns verkehrt. Und die Bibel sagt, Gottes Liebe, die nicht verdient war von mir, die hat mich verändert. Eine Liebe, die nur aus Barmherzigkeit bestand. Ich bin schon vielen Menschen begegnet als Evangelist, die sich ihre Rettung verdienen wollten, die erst einmal besser werden wollten, die erst einmal gut werden wollten. Und keiner von diesen Menschen konnte die Liebe Gottes je fassen. Keiner fand Gewissheit. Wir wissen, was wir falsch machen. Aber wenn uns das abhält, die Vergebung Jesu anzunehmen, dass Christus sagt, ich liebe dich, du darfst jetzt so zu mir kommen, wie du bist. Wenn wir das überhören, dann werden wir die Rettung nicht erfahren. Und wenn Gottes unverdiente Liebe uns gerettet hat und verändert hat und wir gewiss dadurch wurden und Rettung erfahren haben, dann müssen wir das den Menschen deutlich sagen, damit sie nicht ihren Zweifeln bestärkt werden und immer meinen, sie müssten erst besser werden, sie müssten erst dies tun, sie müssten erst das tun. Echte selbstlose Liebe können wir uns nicht verdienen. Bei Gott nicht und bei Mitmenschen nicht, in der Familie nicht und in der Gemeinde nicht. Selbstlose Liebe ist immer ein unverdientes Geschenk. Wir können es nur geschenkt bekommen. Und viele Menschen können das nicht verstehen. Und wenn wir von der Liebe und von der Gnade Gottes reden und davon reden, dass man sie annehmen soll, dann starren mich manchmal Menschen aus dem Publikum ganz starr an. Und ich denke, jetzt denken sie, jetzt hoffentlich hört er bald damit auf. Ich möchte das nicht hören. Und solche Menschen tun mir dann sehr leid. Wie zerbrochen müssen Menschen sein, wenn sie dieser reinen Liebe Gottes, dieser unverdienten Liebe Gottes misstrauen, wenn sie sie nicht annehmen können. Christus liebt uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Wir waren nicht liebenswert, aber seine Liebe hat uns gerettet. Ein zweitletzter Punkt noch. Wir reden immer noch über die Liebe Christi. Christi Liebe ist eine treue Liebe. Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dieses Wort ist für mich ein Juwel, ein sicherer Hort. Wie oft bin ich mit Menschen in der Seelsorge, die in großer Not waren, zu diesem Wort hingeflüchtet und habe mit ihnen dieses Wort gelesen. Und sie haben erkannt, dass auch die treue Liebe Jesu in diesen Situationen für sie da ist und hält. Die treue Liebe Jesu, unseres Herrn Jesus Christus, tröstet und richtet auf. Es ist eine Liebe, die ihre Versprechen immer hält. Und diese treue Liebe Jesu brauchen wir auch in der Familie und brauchen sie auch in der Gemeinde. Manche Gemeinde heute zerbricht, läuft auseinander und dann laufen verwirrte junge Christen herum, bleiben heimatlos zurück und tun sich schwer, eine neue Gemeinde zu finden. Oder Eltern lassen sich scheiden, sogar Christliche, und das verwirrt ihre Kinder, denn ihre Familie zerbricht und sie fragen sich, wo finde ich nun eine neue Heimat für mein Herz? Unsere Kinder, die danken uns oft, dass wir noch zusammen sind als Ehepaar. Sogar die Schwiegertochter. Danke, dass ihr noch zusammen seid. Dass ihr beieinander seid. Heute wird Liebe oft mit Verfallsdatum gelebt. Nicht mehr als verbindliches Versprechen der Treue. Aber ohne treue Liebe endet jede Beziehung in Familie und Gemeinde in Verletzungen und Traumata. Das geht gar nicht anders. Und diese treue Liebe unseres Herrn Jesus, die hält uns und richtet uns auf. Und wenn in einer Gemeinde Not ist, Krankheit, Uneinigkeit, dann braucht es Geschwister, die diese treue Liebe Jesu kennen und die den Halt dieser treuen Liebe kennen und dadurch andere trösten und aufrichten können. Verliebte Paare neigen oft dazu, zu denken, ja, wir sind glücklich, wir haben jetzt alles und wir brauchen jetzt den Glauben nicht so intensiv. Eine Zeit lang geht das gut, aber nur eine Zeit lang. Echte Partnerschaft ohne die treue Liebe Jesu hat in dieser Welt auf Dauer nur eine ganz geringe Chance. Und viele Paare realisieren das viel zu spät. Deshalb ist es wichtig, wenn in unserer Familie Not ist, erleben wir auch, wir haben auch kranke Kinder, auch wir Erwachsenen sind manchmal krank, erlebt er ja, Uneinigkeit. Dann braucht es Menschen immer wieder, die die treue Liebe Jesu kennen und die Halt darin finden und die den anderen Halt geben können in dieser Liebe. In allen unseren Beziehungen brauchen wir die treue Liebe Jesu. Ein letzter Punkt, eine erfüllende Liebe. Jesu Liebe ist eine erfüllende Liebe. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, um die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Christi Liebe ist eine erfüllende Liebe. Paulus war hier in diesen Worten ganz ergriffen von der Liebe Jesu und sagt, sie übersteigt meine Erwartung, sie übersteigt meine Vorstellungskraft. Sie ist so gewaltig, sie ist so erfüllend, diese Liebe Jesu. Und ich erlebe das manchmal, wenn ein Mensch diese Liebe zum ersten Mal erfährt bei seiner Bekehrung, wie er dann ergriffen ist von ihr. Und das solltest du mal erleben. Das ist also wunderschön. Und ich wünsche das jedem Gläubigen, dass er das mal erleben darf, jemand zum Herrn führen darf und erleben darf, wie die Liebe Christi einen Menschen erfüllt. Und diese Liebe brauchen wir dann in unserem Glaubensleben immer wieder, um uns neu erfüllen zu lassen, damit diese Liebe frisch und schön bleibt. Es wäre schön, wenn ich von dieser Liebe so reden könnte, dass jeder, der zuhört, dass ich und du so richtig erfüllt würden davon. Es wäre schön, wenn ich so predigen könnte. Aber ich bin überzeugt, ich kann es nicht. Ich kann heute Morgen nicht jedes Herz so ansprechen, dass es die Liebe Jesu erfüllt. Vielleicht das eine oder andere. Aber ich denke, ich kann es nicht bei jedem Herzen. Aber, sagt Paulus hier, der Christus in deinem Herzen, der kann das. Der Christus in deinem Herzen, der kann das. Wenn du es ihn tun lässt, wenn du ihn im Gebet darum bittest. Er kann das. Und darum sag es Christus. Sag es ihm immer wieder, ich möchte erfüllt werden von deiner Liebe. Und diese Erfüllung kommt ganz selten von außen. Christus in deinem Herzen schenkt sie dir. Der Christus in unserem Herzen schenkt sie uns. Und davon redet Paulus. Denke an deinen Herrn. Lass dein Herz von seiner Liebe immer neu erfüllen. Erkenne die Größe, erkenne die Herrlichkeit. Beginne zu begreifen, beginne zu verstehen. In allen unseren Beziehungen brauchen wir diese erfüllende Liebe. Wenn du an eine Gemeinde denkst, an das Gemeindeleben, dann lass dich erfüllen von der Liebe Jesu zu deiner Gemeinde. Und erkenne, wie sehr Christus deine Gemeinde liebt. Wenn du an eine harmonische Partnerschaft denkst, dann lass die Liebe Jesu dich erfüllen mit einer Liebe zu deinem Partner. Und erkenne, wie sehr Christus deine Ehe liebt, deine Beziehung liebt. Und wenn du an ein harmonisches Familienleben denkst, dann lass die Liebe Jesu dich erfüllen mit einer Liebe zu deiner Familie. Erkenne, wie sehr Christus deine Familie liebt. Christus in deinem Herzen. Er will dir diese Liebe immer wieder schenken. Zusammenfassung. Harmonisches Familien- und Gemeindeleben braucht die Liebe, die wir in Christus erleben. Und ich habe euch versucht, heute verschiedene Nuancen der Liebe Christi vor Augen zu malen. Und wir brauchen diese Liebe Christi in unserem Alltagsleben immer wieder. Diese Liebe, die Christus mit der Gemeinde lebt, die er mit deiner Familie lebt, die er mit dir selbst lebt, ist eine Liebe, die tief geht. Eine reinigende Liebe, eine versorgende Liebe, eine rücksichtsvolle Liebe, eine unverdiente Liebe, eine treue Liebe. Und es ist eine erfüllende Liebe. Und diese Liebe ist in dir. Sie ist in jedem Gläubigen. Sie wohnt im Herzen jedes gläubigen Menschen. Und das ist die Liebe, die der Herr dir immer wieder neu entfachen möchte, wo er dich mit erfüllen möchte, durch die er dich führen möchte, durch die er dich auch reinigen möchte. Und das brauchen wir. Das brauchen wir unbedingt für ein harmonisches Familien- und Gemeindeleben. Und wenn man das wirklich versucht zu leben, dann ist das sehr, sehr spannend. Glaubt es mir. Dann ist das sehr spannend im Leben. Aber es ist wunderbar. Und der Herr segne euch darin. Amen.